Ja, wir wollen heute ganz besonders daran denken, wie Jesus für uns in den Tod gegangen ist. Und da werden wir auch sehen, was das für den Vater, für Gott Vater bedeutet hat. Und in diesem Sinne kann auch dieser Gottesdienst nicht anders gefeiert werden als im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte euch einen meiner Lieblingsverse vorlesen aus Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das wollen wir heute feiern, Gott dafür anbeten, staunen, auch über seinen Zorn über uns Sünder erschrecken und uns bewusst machen, wie viel Jesus für uns gelitten hat. Und dazu wollen wir jetzt ein erstes gemeinsames Lied singen und lasst uns dieses Lied einander zusingen. Zur gegenseitigen Erbauung, wo wir uns ansprechen, aber auch ja, unseren Nächsten, unseren Nachbarn ansprechen, wo wir das füreinander, einander zusingen und zum Lob Jesu singen. Jesus Christus starb für mich, Jesus Christus starb für dich. Wir nennen diesen besonderen Freitag heute Karfreitag. Und die ganze vergangene Woche ist die Karwoche. Das Kar kommt von dem althochdeutschen Kara und heißt Klage, Trauer. Und ich weiß nicht, wie deine Woche war, wie du bisher diesen Tag verbracht hast und in welcher Stimmung du jetzt in diesen Gottesdienst gehst. Gab es da Dinge, über die du geklagt hast? Gab es Situationen, Sachen, worüber du traurig warst? Ich finde Karfreitag immer ein bisschen zweiseitig. Nicht zwiegespalten, sondern zweiseitig, weil beide Seiten zusammengehören. Da ist einerseits das Leiden Jesu, das uns erschreckt, uns traurig macht. So sehr musste er leiden. Wir Menschen haben Jesus verworfen, das Kostbarste, was es gibt, getötet. Das ist ein Grund zum Klagen und zum Trauern. Und dann die andere Seite. Er tat all das für uns, damit wir eben doch leben können, wir gerechtfertigt sind, es Beziehung gibt zwischen uns und dem allmächtigen und heiligen Gott. Darüber wollen wir uns freuen und das feiern. Und ich lade uns ein, uns auf diese zwei Seiten in den nächsten Minuten einzulassen und an beides zu denken, wenn wir davon singen, davon reden und davon hören, wie Jesus für uns Sünder gestorben ist. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich bete mit uns und dann wollen wir gemeinsam drei Lieder singen. Jesus, wir kommen an diesem Karfreitag vor dich. Wir glauben, dass du für uns gestorben bist, dass du unglaublich gelitten hast, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns. Herr, wir wollen ja das hassen, was du hast. Wir wollen die Sünde hassen und wir wollen sehen, dass du gerecht bist, dass du heilig bist, dass du nur das Gute liebst und deswegen das Böse ja verurteilst. Bitte hilf uns, dich zu lieben. Bitte hilf uns zu trauern über die Sünde, über das Böse in der Welt. Ja, du bist gerecht, du bist es, der uns all das zeigt, der uns zeigt, wie wir leben sollen, zeigt, wer wir sind, zeigt, wie wunderbar du bist, wie wunderbar Gott ist. Danke für diese Möglichkeit, als deine Kinder zusammenzukommen. Bitte wirk in den Liedern, dem, was wir da singen, zueinander, zu dir. Bitte wirk durch dein Wort, durch die Predigt. Ja, ein Abendmahl, wo wir daran denken, dass du dich für uns hingegeben hast. Wir loben und preisen dich, danken dir für deine Gegenwart. Amen. Wir haben uns als Gemeinde die letzten Sonntage das Markus-Evangelium angeschaut. Und da will ich heute weitermachen und da sind wir jetzt bei den letzten 2,5 Kapiteln angekommen. Und in den letzten 2,5 Kapiteln vollendet Jesus seine Mission. Und die beiden Fragen, wer ist Jesus und wozu kam Jesus, treffen zusammen und gipfeln in den zwei wichtigsten Ereignissen der Weltgeschichte, Karfreitag und Ostersonntag. Und heute sind wir an Karfreitag, Jesu letztem Kampf. Und Jesu letzter Kampf beginnt mit Todesängsten in der Nacht. Es geht weiter mit dem Triumph der Bösen und endet schließlich damit, dass Jesus stirbt. Wir waren letzten Sonntag dabei, dass Jesus in Jerusalem das Abendmahl eingesetzt hat. Dort hat er angekündigt, dass sein Leben und Sterben den Jüngern zugutekommt. Und sein Leben und Sterben würden den neuen Bund zwischen Gott und seinem Volk aufrichten. Und von dort geht Jesus jetzt mit seinen Jüngern zum Ölberg und dort in den Garten Gethsemane. Und dort sehen wir einen Jesus, wie wir ihn im ganzen Evangelium noch nicht kennengelernt haben. Er ist innerlich zutiefst bekümmert und hat richtig Angst. Und dazu lese ich aus Markus Kapitel 14 ab Vers 32. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Jesus will beten, allein sein mit seinem Vater. Seine drei engsten Jünger nimmt er erst noch einmal mit, und dann fängt er an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Luther übersetzt mit, er fing an zu zittern und zu zagen. Ohne weiter allzu genau beschreiben zu können, wie es Jesus da wirklich ging, er erlebte auf jeden Fall starke innere Belastung und heftige niederdrückende Gefühle und Gedanken. So sehr, dass er dann sagt in Vers 34, und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Jesus ist betrübt, traurig, todtraurig. Jesus, der so viel Segen und Freude in das Leben unzähliger Menschen gebracht hat, der immer souverän agierte, durch und durch klug und weise redete, der mit der Macht und der Liebe Gottes völlig erfüllt war, er ist jetzt zu Tode betrübt. Und wieso? Er weiß, welcher letzte Kampf ihm bevorsteht. Und darüber will er seinem Vater das Herz ausschütten. Und so betet er, Vers 35, und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus bittet, dass, wenn es irgendwie möglich ist, er nicht durch diese schwere Stunde muss. Er hat volles Vertrauen in seinen Vater. Alles ist dir möglich. Gott, du bist allmächtig. Du kannst mich da irgendwie rausholen und einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, Jesus hat hier nicht einfach Angst vor seinem Tod. Es gibt Märtyrer oder Soldaten, die mit Freude für eine ihrer Meinung nach lohnenswerte Sache sterben. Und es gibt willensstarke Menschen, die ihrem Tod völlig gelassen entgegengehen. Gibt es da vielleicht noch etwas, warum Jesus so beladen gegen seinen bevorstehenden Tod kämpft? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist nicht nur der Tod, der ihm Angst macht. Ich glaube, dass Jesus vor mehr Angst hat und vor mehr Grauen hat. Und ich glaube, das kommt zum Beispiel in der Bitte zum Ausdruck: Nimm diesen Kelch von mir. Weil ich glaube, hier denkt Jesus an ein Bild aus dem Alten Testament. Da ist auch manchmal von einem Kelch die Rede, den Gott andere zur Strafe trinken lässt. Und der Gedanke dabei ist, in dem Kelch ist nicht Wasser, Wein oder Saft. Nein, in dem Kelch ist der Zorn Gottes. Zum Beispiel in Jeremia 25, Vers 15, da heißt es: Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels: Nimm diesen Kelch mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Also Jesus fürchtet sich davor, sich dem ganzen Zorn Gottes auszusetzen. Aber das ist, was er eigentlich will, wozu er eigentlich gekommen ist. Er will den Zorn, den Gott auf die Sünde hat, auf sich nehmen, damit wir Sünder nicht diesen Zorn abbekommen. Das wäre unser Tod mit ewiger Bestrafung. Und wenn Jesus den Zorn Gottes trägt, dann leidet auch er. Dann leidet er mehr als wir. Wenn Gott auch nur eine Sekunde zornig ist auf Jesus, ist das für ihn wie eine ewige Strafe. Denn bisher kannte Jesus nur vollkommene Harmonie und Liebe zwischen ihm und seinem Vater. Jesus kannte nur Liebe, vollkommene Liebe zu Gott und vollkommene Liebe von Gott. Aber jetzt zu wissen, wenn ich diesen Kelch trinke, werde ich an Leib und Seele spüren, wie sehr Gott Sünde hasst. Er wird mich so behandeln, als hätte ich die Sünde getan. Und wie schlimm muss das für Jesus sein? Unvorstellbar. Aber Jesus ist bereit, das zu tun. Deshalb sagt er nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er gibt sich voll hin, stellt sich komplett zurück. Er wäre auch lieber beim Vater geblieben, aber Jesus will das tun, wodurch auch wir zum Vater kommen können. Unser Heil ist ihm mehr wert als sein eigenes Wohlergehen. Und dann nach diesem Todeskampf oder diesem Kampf mit seinen Todesäxten kommt Jesus zu seinen drei Jüngern zurück. Und den Jüngern war nicht bewusst, wie schlimm Jesus auch wegen ihnen leidete. Ihre Kraft reicht nicht an diesem Abend, um wach zu bleiben und zu beten. Jesus tadelt sie und trinkt dann nochmal im Gebet mit seinem geliebten Vater. Das Ganze dreimal und dann ganz am Ende, Vers 41. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Und ich glaube, wir sehen hier, wie bei Gott etwas zusammenkommt, was wir manchmal auseinanderhalten. Wir erschrecken, wenn wir hören, Gott ist zornig. Uns kommt das vielleicht übertrieben vor oder wir denken, das ist nicht angemessen für Gott. Aber schaut, die Bibel spricht davon, dass Gott zornig ist, dass es gerecht ist. Und die Bibel sagt auch, dass Gott zornig ist, auch deshalb, weil er liebt. Also bei uns Menschen ist das auch so. Wer liebt, der wird zornig, wenn es dem Geliebten nicht gut geht. Und so schreibt Timothy Keller Folgendes. Je stärker sie lieben, umso zorniger werden sie. Wenn dem Menschen, den sie lieben, Böses widerfährt, und je größer der Schaden, desto heftiger ihr Zorn. Und wenn wir es erleben, wie jemand sich selbst kaputt macht, werden wir zornig auf ihn, aus Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Da ist es einem egal, wie es den Menschen geht, aber wenn man jemanden liebt, wird man automatisch zornig auf denjenigen, der dem Geliebten schadet. Deshalb, Gott ist zornig, auch weil er liebt. Und das wird noch deutlicher, wenn wir hier jetzt sehen, was Jesus tut. Und dazu schreibt Timothy Keller weiter, aber weiter noch, wenn ich nicht an einen zornigen Gott glaube, habe ich keine Vorstellung davon, wie wertvoll ich bin. Wie meine ich das? Ein Gott, der nicht zornig wird, braucht nicht ans Kreuz zu gehen und unter unglaublichen Qualen zu sterben, um uns zu erlösen. Stellen Sie sich die beiden einmal nebeneinander vor, links einen Gott, dessen Liebe zu uns ihn nichts kostet, und rechts den Gott der Bibel, der, weil er zornig auf das Böse ist, ans Kreuz gehen, unsere Schuld auf sich nehmen, das Lösegeld zahlen und unendliche Qualen erdulden musste. Wie wollen Sie wissen, wie sehr der Gott, der kostenlose Liebe, Sie liebt oder wie viel Sie ihm wert sind? Seine Liebe ist nur ein Wort, eine bloße Abstraktion. Dieser Gott zahlt keinen Preis, um Sie zu lieben. Aber wie viel sind Sie dem Gott der Bibel wert? So viel, dass er für sie bis in die tiefsten Tiefen hinabgestiegen ist. Und es ist so überragend, wie Gott beides zusammenhalten kann. Er ist heilig, gerecht und aus Liebe zornig und gleichzeitig liebt er hingebungsvoll und komplett uneigennützig. Beides sehen wir, als Jesus im Garten betete: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hasst es, von Gott verachtet zu werden, aber er tut es aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns. Schaut euch diesen Jesus an. Wer außer ihm könnte so etwas tun? Wo ist ein Mensch wie er? Wer ist ein Gott wie du bist, Jesus? Und in den nächsten Versen sehen wir, wie Jesus die ganze Bosheit von Menschen abbekommt und wie diese Bösen über ihn triumphieren. Der zweite Punkt, der Triumph der Bösen. Jesus wurde inzwischen vom Hohen Rat verhaftet und wird dort jetzt verhört. Vers 53. Und sie führten Jesus weg zum Hohenpriester und alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten versammeln sich. Und dann Vers 55. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins. Also im Hohen Rat geht es hier nicht darum, ein Verbrechen gegen Jesus auszuüben. Sie haben für sich den Anspruch, ein rechtskräftiges Urteil zu fällen. Sie sind nicht die Bösen. Sie hüten die Moral, das Recht und die Ordnung. So denken sie. Und sie denken, dass Jesus böse und gefährlich ist. Und deshalb müssen sie irgendetwas finden, für das sie Jesus verurteilen können. Und das stellt sich im Verlauf gar nicht so einfach heraus. Und einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen: Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Also irgendwie sind sie sich nie ganz einig. Sie haben Jesus erlebt, aber sie finden kein Verbrechen, nicht bei dem alle sagen, ja, stimmt, das hat er getan, deshalb hat er den Tod verdient. Sie schaffen es einfach nicht, ein einstimmiges Urteil zu fällen. Irgendwann reicht es dem Hohenpriester dann, Vers 60, und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Jesus muss zu den Vorwürfen nichts sagen. Er schweigt. Der Hohepriester versucht es dann nochmal direkt. Wieder fragt ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und der Hohepriester will hier nichts irgendwie von dem Messias. Für ihn wäre das ein Verbrechen. Nicht jeder Jude hat sich nach dem Messias gesehnt. Und ganz egal, was der Hohepriester hier mit diesem Titel Christus oder Messias genau verbunden hat, für ihn war Jesus ein potenzieller Messias-Anwärter und damit in bestimmter Weise gefährlich. Und es kann sein, dass der Hohepriester seine eigene Macht gefährdet sah, weil dem Messias Israels Königsthron zusteht. Kann sein, dass er sich um den Gottesdienst im Tempel sorgte, über den Jesus nichts Gutes gesagt hatte. Oder es kann sein, dass er sich fürchtete, dass Jesus Israel in einen blutigen Krieg mit den Römern führt, um sie zu befreien. Und damit wäre auch das Leben des Hohen Priesters dahin. Jedenfalls wäre das der Hauptanklagepunkt. Wenn Jesus beansprucht, der Messias zu sein, dann hat er den Tod verdient. Weil der Messias kann nicht so sein, wie Jesus ist. Jesus passt nicht in die Vorstellung und die Wünsche des Hohen Rates. Dafür ist er ihnen viel zu radikal, viel zu herausfordernd und liebt viel zu sehr das Gute. Das passt ihnen nicht. Und dann antwortet Jesus. Und Jesus bejaht die Frage nicht nur, sondern steigert den Anspruch noch. Er hat nicht einfach nur Autorität für irgendwas in dieser Welt. Er ist nicht einfach Israels König. Nein, er beansprucht, neben Gott selbst zu sitzen und über alles und jeden Autorität zu haben, sogar über den Hohen Rat. Jesus aber sprach: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus hat die gleiche Autorität wie Gott. Und Jesus behauptet gleichzeitig, ihr werdet das einst erkennen. Ihr werdet mich sehen zur Rechten Gottes. Damit ist für den Hohen Rat alles klar. Vers 63. Der hohe Priester aber zerriss seine Kleider und spricht: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Jesu anmaßender Anspruch macht sie richtig wütend. Aus dem Verhör wird ein Einprügeln auf Jesus. Der Hohe Rat hält sich für fromm und religiös, aber ihre Religion dient nur ihnen selbst. Jesus entlarvt das. Bevor sie ihn annehmen, verprügeln sie ihn lieber. Wenn selbstgefällige Religion auf Jesus trifft, zeigt sich ihr wahres Gesicht. Und dann liefern sie Jesus der damals mächtigsten politischen Instanz aus. Denn nur der römische Statthalter kann Jesus zum Tod verurteilen. Deshalb Kapitel 15, Vers 1. Und am frühen Morgen fassten die hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat zugleich einen Beschluss. Und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Jetzt muss also Pilatus noch feststellen, ob dieser jüdische Mann Jesus auch nach römischem Recht den Tod verdient hat. Und dazu fängt Pilatus bei dem an, was ihm die hohen Priester als Hauptanklagepunkt genannt haben. Jesus beansprucht, König über das jüdische Volk zu sein, und damit ist er gefährlich. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er beantwortete und spricht zu ihnen: Du sagst es. Und ich glaube, Jesu Antwort ist hier weder ein Ja noch ein Nein. Es ist eher sowas wie: Das sagst du, aber ist das alles? Und das wird bei Johannes auch ein bisschen deutlicher. Da heißt es als Antwort Jesu an Pilatus: Sagst du das von dir aus, dass ich König der Juden bin? Oder haben dir es andere über mich gesagt? Jedenfalls geht das Verhör dann weiter, aber ohne wirkliches Ergebnis. Die hohen Priester klagten ihn vieler Dinge an, Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie vieles sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Und dann lesen wir bei Markus und in den anderen Evangelien, wie Pilatus versucht, Jesus freizulassen. Er sieht einfach nicht, dass Jesus schuldig ist. Er sieht in Jesus auch keine Bedrohung, aber er merkt, dass Jesus irgendwie besonders ist. Aber selbst die damals mächtigste politische Instanz beugt sich der Meinung der Mehrheit. Pilatus hält Jesus für nicht so wichtig wie den Willen der Masse und wie seine eigene Anerkennung. Warum für Jesus seine Gunst beim Volk verspielen? Vers 12. Pilatus aber antwortet wieder und sprach zu ihnen: Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen: Kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Und so sehen wir hier, dass einfach kein Mensch mit Jesus klarkommt. Er ist uns allen zu heilig, zu gerecht und sogar seine Liebe wollen wir oft nicht. Er liebt völlig rein und ohne, dass wir etwas dazu tun könnten. Die einen lehnen ihn ab, damit sie weiter ihre Religion leben können, wie sie es wollen. Die anderen lehnen ihn ab, weil sie ihren Status mehr lieben als ihn. Und selbst die Jünger lassen Jesus allein. Wenn es hart auf hart kommt, lassen sie Jesus fallen. Und es hätte auch nichts gebracht, wenn andere Menschen an ihrer Stelle wären. Auch ich, auch du, hätten wir Jesus immer das gegeben, was ihm zusteht? Nein, ich glaube, wir sehen hier Folgendes. Und genau das hat Jesus vorher schon mal gesagt. Der Mensch ist innen drin kaputt. Aus dem Herzen des Menschen kommen Neid, Hass, Unverständnis, Trägheit oder Gleichgültigkeit. Spätestens, wenn wir mit Jesus konfrontiert werden, kommt zum Vorschein, was in uns steckt. Wir sind nicht, was wir sein sollen. Wir sind Jesus nicht würdig. Wir genügen seinen Ansprüchen nicht. Wir sind unfähig, seine Schönheit wahrzunehmen, sind unfähig, uns von ihm lieben zu lassen und seine Liebe zu erwidern. Und dann reagieren die einen passiv, die anderen gewalttätig, aber alle tragen dazu bei, dass die Liebe in Person stirbt. Und das wusste Jesus. Und er hat es trotzdem mit sich machen lassen. Jesus wollte so sterben, dass sein Tod durch die Sünde seiner Geschöpfe zustande kommt. Er wollte so sterben, dass sein Tod durch den Hass und die Gleichgültigkeit seiner Geschöpfe zustande kommt. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir Menschen sind so kaputt, dass wir Jesus ablehnen und ihn lieber beiseite schaffen, ihn weghaben wollen, ihn raushalten wollen aus unserem Leben. Wir töten einen, der nie etwas falsch gemacht hat. Wir töten die wunderbarste Person, die es gibt. Wir töten Gott selbst. Wozu? Damit wir selbst bestimmen können. Und Gott sei Dank ist er uns trotzdem gnädig. Genau durch dieses größte Verbrechen, das wir alle zusammen getan haben, ist uns Gott gnädig. Durch seinen Tod sühnt Jesus all unser Versagen, unsere ganze Sündhaftigkeit. Er wollte Gottes Zorn von uns abwenden. Jesu Tod sollte ein Tod sein, der durch menschliche Sünde vollzogen wird. Damit, wenn Jesus diesen gewaltsamen Tod besiegt, die Sünde besiegt ist. Nur so können wir frei davon sein. Er ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit. Wir werden sonst nirgends los von unserer Schuld, von unserem Ungenügen, von unserem Versagen. Und Jesus hat dabei so unfassbar gelitten. Es war nicht einfach ein, okay, dann gehe ich da mal durch und danach wird ja alles gut. Es waren unglaubliche Qualen. Jesus und der Vater haben ihre ewige Liebe unterbrochen. Für eine bestimmte Zeit haben sie das Böse triumphieren lassen. Jesus bekommt die ganze Sündhaftigkeit der Menschen ab. Er will so den ganzen Zorn seines geliebten Vaters stillen. Und so stirbt Jesus durch die Hand von Menschen und als teures Opfer von Gott. Und damit sind wir beim dritten Punkt, Jesus stirbt. Und dazu lese ich die Verse, die Markus von Jesu Kreuzigung berichten, am Stück vor. Kapitel 15, Abvers 20. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus, sein Kreuz zu tragen. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein, er aber nahm ihn nicht. Und sie kreuzigen ihn. Und sie verteilen seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Jesus stirbt. Was für ein teures und großes Opfer. Wie sehr muss Gott uns lieben und wie sehr muss er Sünde hassen. Er gibt sich selbst in den Tod. Und dann berichtet uns Markus noch 2 Dinge, die passieren. Das erste ist ein göttliches Zeichen, dass sich jetzt tatsächlich ein für alle Mal etwas geändert hat in der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Jesu Tod ersetzt den Tempel, das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes, muss nicht mehr mit einem Vorhang abgetrennt werden. Und der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Jesu Opfertod genügt. Er vergibt unsere Schuld. Er reinigt unsere Beziehung zu Gott. Was er tut, hat wirklich Auswirkungen. Und das Zweite, was Markus berichtet, ist eine Reaktion auf das, was Jesus getan hat. Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein Römer, einer, der von den meisten Israeliten als Feind gegolten hätte, einer, der dabei zugesehen hat, wie Jesus stirbt, und einer, der bei der Kreuzigung sogar als mitverantwortlicher Hauptmann beteiligt war, er bekennt jetzt, dass dieser jüdische Mann, der gerade vor seinen Augen gestorben ist, der Sohn Gottes war. Und ich weiß nicht, was er dabei gedacht hat, aber ich glaube, ihm wurde hier durchaus bewusst, dass sie soeben das Kostbarste getötet haben, was man in dieser Welt haben kann. Ich glaube, er hat erkannt, wegen meiner Sünde hing er dort. Aber jetzt ist der Sohn Gottes tot. Der Einzige, der uns irgendwie hätte helfen können, ist jetzt tot. Und ja, zu diesem Zeitpunkt gab es für niemanden irgendwas zu hoffen. Wir wüssten heute nichts von Jesus, wenn er immer noch tot wäre. Wenn Jesus tot geblieben wäre, hätte das Böse triumphiert. Sein Leben, sein ganzes Vorhaben, seine Absicht von Sünde, Tod und Teufel zu befreien, käme nicht zum Erfolg, wenn Jesus nur gestorben wäre. Paulus sagt das klipp und klar in 1. Korinther 15, Vers 14: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich aber auch euer Glaube. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche im Vertrauen auf Christus gestorben sind, verloren gegangen. Jesus hatte zwar angekündigt, dass er von den Toten auferstehen würde, aber an Karfreitag schien für seine Jünger alles verloren. Es schien alles aus und vorbei. Und ich möchte dich einladen, über diesen jüdischen Mann namens Jesus nachzudenken. Wer ist Jesus für dich? Was denkst du, wozu kam Jesus? Vielleicht sitzt du zum 20. Mal in einem Karfreitag-Gottesdienst, folgst Jesus treu nach und hast ihn lieb. Staune weiter, staune tiefer über diesen Mann am Kreuz. Lass ihn dir kostbar sein. Vielleicht bist du auch schon so lange dabei, aber dein Glaube ist irgendwie eingeschlafen. Du weißt genau, dass dir anderes viel zu wichtig ist. Und dann hörst du hier von Jesus, bist auch irgendwie davon angesprochen, aber dann fällst du doch immer wieder. Und ja, er möchte nicht nur ein Hobby von dir sein. Er hat dein Leben mit seinem teuren Blut erlöst, damit du richtig leben kannst. Tue Buße, kehre um zu dem Mann am Kreuz und lerne ein Leben der Buße zu führen. Immer wenn du fällst, zu Jesus zu gehen und zu beten, bitte vergib mir, bitte hilf mir, mich zu ändern, bitte hilf mir jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment. Lass ihn dein Herr und dein Heiland sein. Und vielleicht lehnst du Jesus auch ab, lehnst ihn immer noch ab oder bist bisher vielleicht einfach passiv geblieben. Du willst nicht, dass er in dein Leben reinspricht oder willst nicht seine bedingungslose Liebe als Geschenk annehmen. Dann bitte ich dich, denk weiter darüber nach, wer Jesus ist und wozu Jesus gekommen ist und such so lang weiter, bis du ihm dein Ja geben kannst. Wenn Jesus der ist, der er zu sein behauptet, dann ist damals der geliebte und vollkommene Sohn Gottes wegen und für deine Sünde gestorben. Und wenn Jesus kam, wozu er behauptet gekommen zu sein, dann starb er aus Liebe zu dir und für dich. Lass ihn deinen kostbaren Herrn und deinen kostbaren Heiland sein. Erkennst du an, dass auch deine Sünde ihn ans Kreuz gebracht hat? Willst du seine echte, seine wahre Liebe annehmen? Du kannst Jesus vertrauen. Amen. Wir haben gesagt, dass es ihn sehr danach gesehnt hat, dieses Mahl mit ihm zu halten. Und er freut sich schon, wenn er es mit allen seinen Jüngern im Reich Gottes wieder halten wird, wieder feiern wird. Dafür hat er uns erlöst, dafür ist er gestorben, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen und die werden wir miteinander verbringen. Und darüber freue ich mich und ich freue mich, dass wir hier als Gemeinde einen Vorgeschmack davon schon bekommen. Ich freue mich auch, euch den Segen Gottes noch zuzusprechen und bitte euch, dafür aufzustehen. Und Jesus Christus, der da war, der da ist und der da kommt, Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, der dich, der uns erlöst hat, segne dich Gott, der Vater, segne dich Gott, Jesus Christus, der Sohn, und segne dich Gott, der Heilige Geist. Der dreieinige Gott sei mit dir und segne dich an diesem Wochenende und in der kommenden Woche. Amen. Damit verabschieden wir uns auch von euch. Schön, dass ihr da wart. Ihr könnt gerne noch da bleiben zum Gespräch. Und jetzt hören wir noch ein Vortragslied von der Band. Dafür dürft ihr euch nochmal hinsetzen und zuhören. Mhm.